Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ernährung Plus mit einer neuen Folge. Heute schon die Folge 9. Und um was es da genau geht, das klären wir gleich. Vorab begrüße ich aber erstmal meine Kollegin Manon. Hallo.
Hallo Marc.
Geht's dir gut soweit? Bist du gut ins neue Jahr reingekommen? Läuft ja jetzt schon wieder ein bisschen.
Genau, wir sind gut ins neue Jahr reingekommen. Alles ist prima und ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
Ja, ich mich auch. Hast du denn eigentlich für dieses Jahr dir irgendwelche Vorsätze gefasst, Manon? Oder wie hältst du es denn grundsätzlich mit Vorsätzen?
Also grundsätzlich bin ich eigentlich nicht der Typ, der sich Vorsätze vornimmt, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich einen gehabt und zwar ist das, mich zum Yoga wieder anzumelden. Das habe ich nämlich das letzte Mal vor 5 Jahren gemacht, vor den Kindern.
Ja.
Und jetzt ist die Zeit wieder gekommen, um ein bisschen Entspannung in den Alltag reinzubringen.
Ja, ich habe mir keine Vorsätze gefasst. Ich habe es aber auch grundsätzlich nicht so mit Vorsätzen. Ich habe mir einmal vor Jahren den Vorsatz gefasst, aufhören mit dem Rauchen. Den habe ich mir tatsächlich auch, ich glaube, über 5 Jahre hinweg immer gesetzt. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben, habe einfach aufgehört mit dem Rauchen, als ich irgendwann mal erkältet war und ich keinen Bock hatte auf eine Zigarette und ja, mittlerweile dann auch seit 6 Jahren geschafft. Gut, haben wir das vorneweg geklärt und können jetzt dann auch direkt durchstarten mit unserem heutigen Thema. Und das ist was ganz Besonderes, Fleisch aus dem Labor. Ich kann mir darunter relativ wenig vorstellen. Manon, du wahrscheinlich auch nur begrenztermaßen, weil du ja auch kein Fleisch isst, ne? Du bist Vegetarierin.
Genau, ich esse kein Fleisch und Fleisch aus dem Labor ist ja jetzt keine Fleischalternative, so wie Ersatzprodukte auf anderer Proteinbasis, sondern es ist ja tatsächlich Fleisch und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, wie das überhaupt hergestellt wird.
Ja, und dazu haben wir uns auch einen richtigen Experten eingeladen, wie immer, und zwar dieses Mal ist das Professor Dr. Nick Lin Hee.
Nick Lin Hee ist Professor für Wirtschaft und Ethik an der Universität Fechter. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie wir als Gesellschaft die Enkeltauglichkeit unserer Erde sicherstellen können. Hierfür forscht er unter anderem zu der Ernährung der Zukunft und zu kultiviertem Fleisch. In den Medien ist er ein sehr gefragter Interviewpartner und spricht oft auch unbequeme Themen an. Für ihn steht fest, Fleisch aus dem Labor wird sich durchsetzen. Und wir stehen vor einer revolutionären Zeitwende.
Dann sagen wir erstmal Hallo.
Schönen guten Tag in die Runde.
Ja, Fleisch aus dem Labor. Vielleicht können Sie uns da erstmal so ein bisschen abholen, was das eigentlich genau ist und vor allem auch die Frage, wie wird denn das hergestellt? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Gibt es da ein Reagenzglas und da wächst dann das Fleisch vor sich hin?
Ja, also das Wichtige, das hat Manon am Anfang gerade schon auf den Punkt gebracht, ist, wir reden wirklich über echtes Fleisch. Also das heißt, wir reden nicht über ein pflanzenbasiertes Fleischersatzprodukt, wir reden auch nicht über Genfood, sondern wir reden, um nochmals zu sagen, über echtes Fleisch. Das heißt, das Produkt, was wir heute kennen, ist mit dem zukünftigen Produkt dann identisch. Der Unterschied zwischen kultiviertem Fleisch und dem Fleisch, was wir heute haben, liegt also nur auf Ebene der Herstellung. Das, was wir heute haben, ist so der klassische Dreiklang. Das heißt Aufzucht, Mästung und Schlachtung. Und in Zukunft wird es so sein, dass unser Fleisch dann aus dem Labor kommt. Wenn wir uns mal anschauen, wie das Ganze letztendlich funktioniert, dann beginnen wir mit einer tierischen Zelle als Ausgang. Also diese tierische Zelle, die können wir zum Beispiel nahezu schmerzfrei einem Tier per Stanzbiopsie entnehmen. Wir können sie aber auch zum Beispiel aus einer abgefallenen Feder entnehmen, die Zellen. Und wenn wir diese Zellen dann haben, dann geben wir sie in ein Nährmedium, eine Nährlösung rein und bringen sie gewissermaßen zum Teilen. Und wenn wir dann es erreicht haben, dass wir so einen Teilungsprozess in Gang gesetzt haben, dann kommen sie gewissermaßen in den Bioreaktor, werden dort reingesetzt in eine Umgebung, wo wir dann entsprechende wachstumsfördernde Temperaturen haben, 36, 37, 38 Grad. Und dort werden sie dann mit verschiedenen Nährstoffen gewissermaßen gefüttert. Das heißt, da kommen dann Aminosäuren rein, da kommen dann Kohlenhydrate rein, da werden dann Vitamine zugesetzt, die dann dazu führen, dass diese Zellen sich teilen können. Also wir kriegen ein Wachstum von einem Zellverbund. Ja, und aus diesen Zellen entstehen dann, einfach formuliert, gewissermaßen so Fleischfasern. Und diese Fleischfasern kann ich dann irgendwann ernten und zu den Produkten weiterverarbeiten, die wir heute kennen.
Und wie lange braucht es? Ist das eine Woche, ein Monat, bis dann das Fleisch tatsächlich auch da ist?
Also wir müssen immer dazu sagen an der Stelle, wir reden jetzt über eine hochgradig innovative Technologie. Wir sind in einem Stadium, wo wir noch nicht die Massenmarktfähigkeit erreicht haben, sodass wir noch nicht ganz genau sagen können, wie das eine und das andere aussieht. Das, was wir wissen, ist, wir reden dann über einen Wachstumsprozess, der einige Wochen umfassen wird. Wie viele Wochen hängt auch davon ab, wie groß ist der Bioreaktor etc. Das, was man aber dazu sagen kann, ist, wir brauchen deutlich weniger Zeit, als wir heute benötigen, um mittels Tierzucht und Co. unser Fleisch zu erzeugen.
Also es ist lebendiges Fleisch einfach, was da sozusagen vor sich hin wächst.
Wir reden darüber, dass wir im Prinzip diesen Prozess des Fleischwachstums vom Tier wegnehmen und verlagern und rein in den Bioreaktor geben.
Wie muss ich mir denn so einen Bioreaktor vorstellen? Also wie viel Fleischstücke können da auf einmal drin wachsen?
Das kommt auf die Größe des Bioreaktors dann in der Tat an. Je größer dieser ist, desto mehr Fleisch oder Fleischfasern können produziert werden. Wir sind momentan noch auf einem Niveau, da haben wir überschaubare Größen. Also ungefähr 50 Kilo ist das, was jetzt an verschiedenen Stellen schon produziert werden kann. Das ist natürlich Stand heute erstmal überschaubar. Aber wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die dem Logik von exponentiellem Wachstum auch unterliegt. Sprich, in dem Moment, wo ich einen neuen Zyklus der Zellteilung habe, verdopple ich meine Produktionsmenge. Und deswegen ist das so einer der Faktoren, die dazu führen wird, dass wir hier immer sehr schnelle Fortschritte sehen werden, auch was das Thema Produktionsvolumina betrifft.
Also im Moment sind es 50 Kilogramm Fleisch, die man auf einmal herstellen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Also das sind so die Größenordnungen, mit denen wir aktuell an der Stelle reden. Es ist letztendlich durch verschiedene Faktoren noch limitiert. Einer der Limitationsfaktoren ist aktuell auch die Verfügbarkeit von Bioreaktoren. Mhm. Also wir haben halt auch im Zuge der Pandemie ja generell das Problem von gestörten Wertschöpfungsketten, was sich auf nahezu alle Produkte mittlerweile auswirkt. Und was hier hinzukommt, ist, dass Bioreaktoren ja generell auch im Biotechnologiebereich zum Beispiel für die Herstellung von Impfstoffen verwendet wird. Und ich glaube, angesichts der aktuellen Situation kann man sich dann leicht vorstellen, wohin denn die verfügbaren Ressourcen dann auch zu Recht aktuell gegangen sind. Das heißt, wir haben auf der Seite in der Tat momentan Knappheit an Bioreaktoren, sodass erste Unternehmen dann auch schon dazu übergehen, also die kultiviertes Fleisch produzieren, zu schauen, dass sie Bioreaktoren selbst herstellen können, weil sie sagen, wir wollen halt schneller vorankommen und wir wollen hier nicht warten, bis wieder die Märkte so funktionieren, dass wir auch die Technologie, sprich die Infrastruktur bekommen, die wir benötigen.
Jetzt kommen wir mal zur alles entscheidenden Frage, vielleicht auch für den einen oder anderen. Also das war jetzt mal so ein bisschen zur Herstellung, aber ich muss wirklich ganz blöd fragen, schmeckt das eigentlich? Haben Sie es vor allem auch schon mal probiert?
Also ich konnte es leider noch nicht probieren. Ich habe aber schon den einen oder anderen treffen dürfen, der in der Tat schon mal probiert hat. Und die Stimmen, die dort zurückkamen, war, es ist in der Tat so, dass wir auf den Produkten, die momentan zur Verkostung möglich sind, also unter anderem Chicken Nuggets, wir keinerlei Unterschiede schmecken können zu den konventionellen Produkten, die wir gewohnt sind. Und letztendlich ist das ja auch die Konsequenz daraus, wie dieses Produkt erzeugt wird oder was dieses Produkt auch ist. Wir reden über echtes Fleisch. Wir reden darüber, dass wir tierische Zellen haben. Das heißt, von dieser Perspektive her gibt es auch gar keinen Grund, warum das Fleisch denn anders schmecken sollte. Wenn wir wollen, können wir also Produkte erzeugen, die genau so schmecken, wie wir es heute gewohnt sind. Und was natürlich dazu kommt, ist, wir können auch neue Geschmacksrichtungen kreieren, wenn das denn gewünscht wäre.
Klingt ja wirklich abgefahren. Lässt sich denn damit dann auch sozusagen jedes Fleisch, also jede Art herstellen? Also es gibt ja beispielsweise Rinderfilet, Schweineschnitzel, alles mögliche, Oberschale, Kalbsoberschale, was auch immer. Das ist aber alles möglich, letztlich künstlich herzustellen.
Es ist immer interessant, dass die Begrifflichkeiten, auch die jetzt hier im Podcast genutzt werden, sie sprechen künstlich herzustellen. Die Frage, ist das wirklich eine künstliche Herstellung oder ist es nicht nur etwas, was wir der Natur nachahmen, was dann vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle durchaus mehr mit Naturnähe zu tun hat, als das, was wir heute in der durchaus durchindustrialisierten Tierindustrie im Intensivbereich sehen. Aber jetzt nochmal zu Ihrer eigentlichen Frage. Also, wir können generell mit der Technologie jedes Fleisch herstellen, was wir gerne hätten. Also wenn wir jetzt mal auf die Tierarten oder auf die Fleischsorten Bezug nehmen. Das heißt Schwein, Rind, Hühnchen. Also von dieser Seite ist alles möglich. Jetzt kommen wir aber zu dem zweiten Thema. Welche Produkte können wir denn heute herstellen? Wir sind heute in der Lage, sogenannte unstrukturierte Produkte herzustellen. Einfach formuliert ist es gewissermaßen alles, was so ähnlich ist wie eine Hackmasse als Ausgangsprodukt. Und diese Hackmasse, die können wir dann ja weiter veredeln in Produkte, wie halt die besagten Chicken Nuggets, in die Bratwurst, in das Hamburger Patty oder wenn wir in den Fischbereich gehen, können wir dann über Fischstäbchen und Co. sprechen.
Ach, Fisch geht auch schon.
Fisch geht auch schon. Haben wir übrigens auch ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen in Deutschland, was hier an dieser Technologie arbeitet.
Da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Das heißt, das Rinderfilet würde ja tatsächlich dann nicht im Labor hergestellt werden können. Also zumindest nicht so, wie man es heute kennt.
Ja, das ist jetzt die Seite der unstrukturierten Produkte gewesen. Was wir aber noch haben, sind die strukturierten Produkte. Das alles, was so eine Textur hat, wo Fasern drin sind, das Schnitzel, das Entrecot, das Filet, das ist von der Struktur halt deutlich anders als die genannten unstrukturierten Produkte. Wir sind hier momentan noch nicht in der Lage, dort Produkte herzustellen, so wie wir es gerne hätten. Es gibt erste Prototypen, wo man zum Beispiel 3D-Biodruck einsetzt, um diese Sachen herzustellen, wo man sieht, wie es in Zukunft aussehen könnte. Es gibt auch andere Technologien jenseits von 3D-Druckverfahren, mit denen versucht wird, solche strukturierten Produkte herzustellen. Aber man muss an der Stelle klar sagen, das wird noch etwas dauern, bis wir in der Lage sind, auch solche Produkte zu machen. Von dem, wie es technologisch aussieht, darf man aber vermuten, dass das, wenn es denn gesellschaftlich erwünscht ist, langfristig auch möglich sein wird, solche Produkte herzustellen. Also zusammengefasst, wir stehen da, dass wir heute unstrukturierte Produkte machen können, die auch in Zukunft auf den Markt kommen werden. Da sind wir sehr nahe dran an der Marktfähigkeit. Und das, was dazukommen wird in Zukunft, sind dann auch die strukturierten Produkte, wie das Steak und das Co. Nur da müssen wir noch ein paar Jahre mehr drauf warten.
Sie haben am Anfang erwähnt, dass zu den Zellen eine Nährstofflösung dazugegeben wird. Welche Nährstoffe sind denn da drin? Also orientiert man sich daran, welche Nährstoffe heutzutage im normalen Fleisch, nenne ich es jetzt mal, drin sind? Oder wie stellt man diese Lösung zusammen?
Was wir hier jetzt haben, ist die Möglichkeit, ein Fleisch herzustellen, so wie wir es gerne hätten. Wir können jetzt mal als Ausgangspunkt nehmen, wir sagen, wir wollen das gleiche Fleisch haben, wie wir es heute kennen, das heißt auch mit der gleichen Nährstoffzusammensetzung. Entsprechend wird man sich hier am tierischen Pendant orientieren und entsprechende Vitamine und Co. dazu füttern. Was wir aber auch machen können, ist zu sagen, nee, wir wollen nicht nur einfach ein normales Produkt replizieren, sondern wir wollen das bessere Produkt machen. Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, inwieweit ich denn dort neue Vitamine, neue Nährstoffe reingeben kann, also Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel in mein Fleischprodukt, um damit dann das ganze Produkt auch gesünder zu machen.
Aber ist das dann nicht alles wahnsinnig aufwendig in der Gewinnung? Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge auch gelesen, dass das künstliche Fleisch deutlich teurer ist als konventionelles Fleisch. Zum Beispiel ganz krass irgendwie der erste Burger Patty, der verkostet wurde, hatte den Schnäppchenpreis von 300.000 US-Dollar, also 250.000 Euro. Ja, wer durfte denn da reinbeißen und wer durfte diesen ersten Burger essen? Das ist ja besser als jedes vergoldete Steak.
Ja, also in der Tat, es waren keine Fußballer dabei, soweit ich weiß, die an der Stelle das erste Hamburger Patty probieren durften. Ich glaube, es gibt noch ein YouTube-Video davon oder auf diversen anderen Kanälen, wo man es sieht. Es ist damals in den Niederlanden erfolgt, das war 2013. Und in der Tat, 250.000 Euro ist erstmal ein ziemlich hoher Preis. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist typischerweise bei allen Sprunginnovationen so, dass wir am Anfang halt mit exorbitanten Preisen umgehen müssen. Das, was wir sehen, ist über die letzten Jahre hinweg, haben wir es geschafft, wirklich die Produktionskosten deutlich runterzukriegen. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, es kommt ein bisschen drauf an, je nach Quelle, der man da glaubt und auch je nachdem, wie ich es berechne. Aber wir sind irgendwo in einem Bereich mittlerweile unter 10 Euro für solch ein Patty, vermutlich sogar schon im Bereich von unter 5 Euro. Also wir sehen wirklich hier eine Reduzierung der Produktionskosten gewissermaßen im Wochenvergleich. Klar, auch selbst wenn wir bei den 5 Euro sind pro Patty, das ist immer noch extrem viel. Gerade wenn ich es vergleiche mit den aktuellen Preisen, die ich für ein Hackfleischprodukt im Discounter zahlen muss. Also wir sind immer noch nicht dort, dass wir sagen können, okay, wir sind jetzt hier auf einem Niveau, dass wir Stand heute auf der Preisseite die Wettbewerbsfähigkeit schon haben.
Vielleicht ein anderes Thema, ein Grund, warum wir ja zu einem bewussteren Fleischkonsum eigentlich kommen sollen, ist ja auch die CO2-Bilanz. Also die industrielle Tierhaltung steht ja im Verruf, dass sie nicht so günstig für das Klima ist, sagen wir es mal so. Wie ist das denn bei dem Fleisch aus dem Labor? Also die Bioreaktoren, die brauchen ja auch Energie.
Ja. Also ich glaube, was man einfach klar ansprechen muss, ist, dass die heutige Art und Weise der Fleischproduktion und das, was wir heute auch an Fleischkonsum haben, dass das unserem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zuwiderläuft. Also wir haben hier eine Industrie in der industriellen Nutztierhaltung, die mit einer Vielzahl von negativen externen Umwelteffekten einhergeht. Das ist erst einmal so. Und wichtig ist zu betonen an der Stelle, ich möchte da überhaupt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Das, was wir sehen, ist die Konsequenz des Zusammenspiels zwischen Konsumption und Produktion. Also wir als Gesellschaft, wir als Konsumierende, wir tragen dazu bei, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und Landwirtinnen und Landwirte und Co., die reagieren gewissermaßen einfach nur auf unsere Präferenzen. Also wichtig, keine Anklage. Aber wir haben jetzt natürlich ein Problem, was wir irgendwie lösen müssen. Und das Thema CO2, das Thema Klimaerwärmung, das ist ja mittlerweile allen bewusst, dass das so nicht weitergehen kann, dass wir Lösungen brauchen, wenn wir die Erde als Lebensgrundlage erhalten wollen. Und in der Tat haben wir jetzt hier eine Technologie, die in der Lage ist, einen aus meiner Sicht wirklich großen Beitrag zum Thema Klimaneutralität zu leisten. Also wir sind heute etwa in einem Bereich, wo die Fleischerzeugung ja knapp 15% der menschengemachten Treibhausemissionen global verursacht, wenn man alles mit reinrechnet. Und das, was wir hier an der neuen Technologie haben, das heißt das Fleisch aus dem Bioreaktor, das kommt nach verschiedenen Studien in den Bereich auf eine Reduktion von Treibhausemissionen in der Größenordnung von 90% im optimalen Fall. Klar, man muss ein bisschen differenzieren zwischen den einzelnen Fleischsorten. Und was ganz wichtig ist, man muss eine Basisannahme berücksichtigen, nämlich, dass die Energie, die wir benötigen, um dieses Fleisch zu erzeugen, also um den Bioreaktor unter anderem auf konstante 37, 38 Grad zu halten, diese Energie muss aus nachhaltigen Quellen, sprich regenerativen Energien gewonnen werden. Und dann zeigt eine Studie, die Anfang letzten Jahres veröffentlicht wurde, dass unter dieser Annahme kultiviertes Fleisch wohl das nachhaltigste Fleischprodukt auf dem Markt sein wird.
Wenn ich das so höre, Sie scheinen ja absolut ein Verfechter von der Idee zu sein, dass das die Zukunft des Fleischmarktes ist. Wenn ich jetzt Landwirt wäre mit industrieller Tierhaltung, würde ich mir jetzt ehrlicherweise Sorgen machen um meine Zukunft. Wie sehen Sie das denn? Also was wird es in Zukunft für die klassische Landwirtschaft bedeuten? Beziehungsweise auch noch anders gefragt, die Ursprungstiere, aus denen die Zellen gewonnen werden, die Kuh, das Schwein etc., die müssen ja auch irgendwo noch stehen. Also wie sollte das in Zukunft oder wie könnte das in Zukunft Ihrer Vision nach aussehen?
Also ich glaube, worüber man sich klar werden muss, ist, wir stehen vor einer riesigen Transformation. Das, was da gerade auf uns zurollt, das haben wir in dieser Gewaltigkeit noch nirgendwo gesehen. Und es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt hier über die Landwirtschaft sprechen, sondern wir reden ja auch über vor- und nachgelagerte Wertschöpfungsketten. Also bis letztendlich hinten dran zur veterinärmedizinischen Ausbildung, die ja davon auch betroffen sein wird, dem Stallbauer oder die Produkte, die hinten dran noch weiter vermarktet werden, die nicht im Lebensmittelbereich sind, die entsprechend dann auch sich verändern werden in Bezug auf verfügbare Mengen. Das, was wir haben werden, ist eine drastische Reduktion der aktuellen Tierzahlen auf unserem Planeten. Und wir reden jetzt nicht davon, dass das ein paar Prozent sind, sondern wir reden davon, weil vermutlich, dass langfristig der Großteil der heutigen Nutztierhaltung mindestens im Intensivbereich wegfallen wird, weil wir in der Lage sind, dieses Produkt auf andere Weise herzustellen, es günstiger herzustellen und sogar dann das bessere Produkt zu machen. Das heißt dann hintendran auch wiederum, dass ich schauen muss, als jemand, der heute in der Nutztierhaltung sein Geschäftsmodell hat, wie ich mich denn bereits jetzt für die Zukunft aufstelle. Natürlich ist die Frage, wann es soweit sein wird, ob es jetzt 5 Jahre sind, ob es 10 oder vielleicht noch länger. Aus meiner Sicht ist das aber weniger relevant vor dem Hintergrund, dass sich bereits jetzt abzeichnet, dass dort was passiert. Und es macht, und das zeigen viele technologische Entwicklungen immer wieder, es macht Sinn, frühzeitig zu schauen, wie ich eine Tür in die Zukunft kriegen kann. Also sei es, dass ich Bestandteil werde der neuen Wertschöpfungskette bei der Erzeugung von kultiviertem Fleisch, oder sei es auch, weil ich in der Lage bin, mir ganz neue Bereiche meiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu erschließen. Und ich glaube, was wir heute in der Landwirtschaft brauchen, ist wirklich diese Offenheit zu schauen, wo kann es hingehen, was haben wir für Optionen, weil man sich jetzt bereits damit auseinandersetzen muss, sonst wird es irgendwann zu spät sein.
Also ich meine, grundsätzlich muss ja auch nicht nur bei den Landwirten, sondern überall eine gewisse Akzeptanz des Fleisches herkommen. Aber damit wir diese große gesellschaftliche Akzeptanz hinbekommen, damit das dann auch entsprechend als Massenprodukt hergestellt werden kann, wie wollen Sie denn da überhaupt die Akzeptanz schaffen? Oder was glauben Sie, was muss passieren, damit möglichst viele Menschen dieses Fleisch dann eben auch konsumieren würden?
Klar, wir reden hier über eine hochgradige Innovation, da werden einige Menschen skeptisch sein. Und ich glaube auch nicht, dass am Ende des Tages das Thema Nachhaltigkeit dasjenige sein wird, was die Menschen überzeugt, zu diesem Produkt zu greifen, sondern ich bin da sehr pragmatisch. Ich glaube, dass am Ende des Tages der Preis des Produktes darüber entscheiden wird, wie hoch die Akzeptanz ist. Und das, was wir gerade sehen, ist, dass wir hier eine Technologie haben, mit der wir langfristig vermutlich in der Lage sein werden, das Preisniveau der heutigen Fleischerzeugung zu erreichen. Und darüber hinaus, vermutlich wird bei entsprechenden Produktionsvolumina sogar es noch möglich sein, die heutigen Produktionskosten zu unterschreiten. Und in dem Moment, wo das kultivierte Fleisch im Frischeregal günstiger zu haben ist als das konventionelle Produkt, ich glaube, dann wird der Markt sich sehr, sehr schnell drehen.
Ich würde hier gerne noch mal kurz einhaken. Also wir haben ja generell in der Bevölkerung eher eine große Skepsis gegenüber allem, was nicht natürlich ist. Und am Ende des Tages ist es nun mal Fleisch, was aus dem Labor kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch an gentechnisch veränderte Dinge denke, also die gibt es ja gar nicht in Europa auf dem Markt, eben weil die Verbraucherinnen und Verbraucher das nicht wollen. Gibt es hier Erkenntnisse darüber, wie das kultivierte Fleisch angenommen werden würde in der Bevölkerung? Sind wir schon so weit?
Also, ich gebe Ihnen recht, dass es in der Tat so ist, dass wir bei Innovation und gerade bei solch Radikalen immer vor der großen Herausforderung stehen, Menschen mitzunehmen, Konsumierende davon zu überzeugen, dass es ein gutes, dass es ein sicheres Produkt ist. Also es wird in der Tat darauf ankommen, genau diese rationalen Nachweise auch erbringen zu können, dass wir hier wirklich ein identisches Produkt haben. Das ist das Erste. Das Zweite hinten dran ist natürlich zu gucken, wie kriege ich es denn hin, auch Skepsis gegenüber neuen Produkten abzubauen. Und was wir dort an Studien haben, ist es momentan so, dass wir uns auf der sogenannten Einstellungsebene befinden. Also dieses Produkt ist ja noch nicht in der breiten Masse verfügbar. Das heißt, die aktuellen Studien, die fragen immer so hypothetisch, ob denn Konsumierende bereit wären, dieses Produkt einmal auszuprobieren, zu kaufen und auch, was sie dafür zahlen würden. Von den Studien können wir erstmal sagen, ja, es gibt durchaus eine gewisse Akzeptanz für dieses Produkt. Es gibt natürlich auch viele Akteure, die es erstmal ablehnen. Aber es ist so, was die Zahlen dort vermuten lassen, dass wir eine Chance haben, dieses Produkt erstmal in den Markt zu bringen. Und interessanterweise ist es vor allen Dingen so, dass wenn wir uns den Alterseffekt anschauen, es gerade die jüngeren Akteure sind, die diesem Produkt dann durchaus recht offen gegenüberstehen. Also ich sag mal so, die Generation Greta ist eine der Zielgruppen, von denen man annehmen darf, dass sie am Anfang in der Tat wenig Berührungsängste mit diesem Produkt haben werden.
Und in welchem Zeitrahmen wird denn da überhaupt gedacht? Also ab wann wird es wahrscheinlich möglich sein, in jedem Supermarkt künstliches Fleisch zu kaufen? Beziehungsweise vielleicht auch noch zusätzlich, wo gibt es denn aktuell schon künstliches Fleisch?
Aktuell ist es so, dass es diese Produkte nur in einem Land gibt und das ist Singapur. Dort sind die Produkte zugelassen seit Dezember 2020 und zwar in Form von Chicken Nuggets. Dieses Produkt ist auch kein reines Produkt aus 100% kultiviertem Fleisch, sondern es ist ein Hybridprodukt, das heißt ein Anteil kultiviertes Fleisch plus halt pflanzliche weitere Zutaten an der Stelle. Die Frage, wann diese Produkte in weiteren Märkten verfügbar sein werden, ist Stand heute schwierig zu beantworten, vor dem Hintergrund, dass wir dort noch gar nicht so triviale Zulassungsverfahren hintendran zu meistern haben. Aber es gibt Signale, dass das ein oder andere Land in der Tat sich mittlerweile vorbereitet, solche Zulassungsverfahren anzugehen. Also das, was man hört, ist zum Beispiel, dass wir in ja gar nicht mehr allzu langer Zeit damit rechnen dürfen, dass wir ein Zulassungsverfahren in den USA kriegen werden. Das ist einer der großen Weltmärkte. Dort bereitet man sich in der Tat auch darauf vor, entsprechende Prozesse zu definieren. Und jenseits dessen gibt es natürlich auch noch die asiatischen Märkte, wo diese Produkte, wenn man mal sich ein bisschen das anschaut, auch vor dem Hintergrund, was dort an Bedarfen vorhanden ist, durchaus auch auf politischer Seite auf Interesse stoßen. Wenn wir dann über Europa sprechen, dann muss man sagen, es wird hier vermutlich noch etwas länger dauern. Also es wird nicht die nächsten 2 Jahre der Fall sein. 2 Jahre ist auch übrigens der Zeitraum, den wir hier mindestens rechnen müssen für ein Zulassungsverfahren. Aber meine Hoffnung wäre, dass wir auch in Europa es hinkriegen, es noch in diesem Jahrzehnt eine Zulassung für diese Produkte zu bekommen.
Eine kurze Nachfrage dazu. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Würde das dann unter die Novel Food Verordnung fallen, rechtlich gesehen?
Ja. Also in Europa fällt kultiviertes Fleisch in der Tat dann unter die sogenannte Novel Food Regulation.
Genau, ja, Novel Food für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Novel Food bedeutet neuartige Lebensmittel. Das heißt, das sind Lebensmittel, die erst zugelassen werden müssen. Das läuft so ab, dass man als Unternehmen einen Antrag stellt, verbunden mit sehr vielen wissenschaftlichen Studien. Und die werden dann von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, von der EFSA, geprüft. Die EFSA gibt dann eine Erklärung darüber ab und dann wird es eben entsprechend von den europäischen Institutionen zugelassen und kann dann vermarktet werden. Und das kann durchaus, wir haben das jetzt bei den Speiseinsekten zurzeit, das kann durchaus Monate bis 1-2 Jahre auch dauern, je nachdem, welche Technologie dann auch dahinter steht jetzt in dem Fall von kultiviertem Fleisch.
Okay, also das klingt ja nach jeder Menge Genehmigungsverfahren. Nichtsdestotrotz... Ja,
vielleicht darf ich noch eine Sache dazu sagen. Ja. Also ich glaube, gerade weil wir ein solch langes, komplexes und auch gutes Genehmigungsverfahren haben, darf man als Konsument, als Konsumentin davon ausgehen, dass wenn diese Produkte in den Markt kommen, sie auch absolut sicher sein werden. Das heißt, dass dort keinerlei Bedenken bestehen, dass die negative Auswirkungen haben könnten.
Ja, wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass das kultivierte Fleisch auch grundsätzlich helfen kann, auch in anderen Ländern gegen die Ressourcen- und Nahrungsknappheit ein Mittel zu sein? Also, dass wir quasi die wachsende Weltbevölkerung mit Proteinen satt bekommen?
Aus meiner Sicht haben wir es hier mit einer der größten, wenn nicht sogar der größten Wette auf das Thema nachhaltige Entwicklung zu tun. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben ja gerade schon gesprochen über das Thema CO2. Wir können weitergehen in Richtung Flächenverbrauch, der deutlich reduziert werden wird, über Frischwasserbedarf und Co. Also da passiert ganz, ganz, ganz viel hinten dran. Und jetzt haben wir in der Tat noch einen weiteren Aspekt, das betrifft dann die Ernährungssicherheit auf globaler Ebene. Und jetzt, ich versuche mal ein paar Sachen zusammenzubringen, weil das, glaube ich, wichtig ist, um es einordnen zu können. Also, wir haben ja aktuell auf der europäischen Ebene, auf politischer Ebene den Green Deal, der mit verschiedenen Mechanismen darauf wirken will, dass wir mehr Nachhaltigkeit in der Produktion von Lebensmitteln bekommen. Unter anderem ist ja ein Faktor dort der Umstieg oder die Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft. Jetzt muss man aber auch ganz, ganz klar sagen, dass ökologische Landwirtschaft und Ernährungssicherheit durchaus einen Zielkonflikt darstellen, weil ich eben dann einen größeren Flächenbedarf benötige, um die gleiche Menge an Lebensmitteln herzustellen. Und auch wenn man sich dann die CO2-Bilanz anschaut, dann darf man nicht unbedingt davon ausgehen, dass ökologisch erzeugte Nahrungsmittel dann einen besseren CO2-Fußabdruck haben werden. Das heißt, das, was wir momentan an auch politischen Instrumentarien, Richtvorgaben haben, wird aus meiner Sicht nicht in der Lage sein, uns den Weg für eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir sogenannte Sprunginnovationen wie kultiviertes Fleisch, wo wir Sachen nicht einfach anders oder ein bisschen besser machen, sondern wo wir komplett neue Technologien einsetzen. Und wir sind hier in der Tat an einem Punkt, wo wir ganz klar sagen müssen, wir haben eine Technologie, die auch in der Lage ist, tierische Proteine unabhängig von klimatischen Bedingungen zu produzieren. Also wir wissen ja, der Klimawandel kommt. Es ist nur eine Frage, wie schlimm wird der ausfallen. Wir wissen auch, dass es insbesondere in vielen afrikanischen Ländern zu dem Problem führen wird, dass dort immer wieder Bereiche, die wir heute für die Landwirtschaft nutzen, in Zukunft nicht mehr nutzen werden können aufgrund des Klimawandels. Und wir kommen jetzt mit einer Technologie rein, mit der wir in der Lage sind, tierische Produkte, also wir reden ja gerade ja nur über das Fleisch, unabhängig von klimatischen Bedingungen erzeugen zu können. Das heißt, diese Technologie ist in der Tat auch etwas, was ich nutzen kann, um aktuelle zukünftige Probleme wirklich konkret angehen zu können. Und wir reden ja darüber, dass wir nochmal eine deutliche Zunahme der Weltbevölkerung haben. Also wir sind ja heute bei ungefähr 7,8, 7,9 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wir werden 2050 knapp 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt vermutlich sein. Das heißt, wir haben einen zunehmenden Bedarf an Lebensmitteln. Die müssen wir irgendwie erzeugen können. Wir haben aber begrenzte Flächen und wir müssen hintendran auch den ökologischen Fußabdruck betrachten. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann fehlt mir die Fantasie, wie wir das realisieren können sollten, ohne auf solche innovativen Technologien wie kultiviertes Fleisch zu setzen.
Das klingt fast ein bisschen danach, als wenn es bei dem Fleisch nicht bleibt, sondern dass wir demnächst, also nicht demnächst, sondern in vielen, vielen Jahren dann auch noch weitere Lebensmittel in dem Labor herstellen.
Absolut. Also das, worüber wir reden, fällt unter das sogenannte Stichwort der zellulären Landwirtschaft. Also wir reden dann nicht mehr darüber vom Farm to Fork, sondern wir reden darüber vom Bioreaktor letztendlich auf den Teller. Und Fleisch ist der Anfang oder das, was wir gerade auch öffentlich diskutieren. Das, was ebenfalls schon gemacht wird, ist die Milch aus dem Labor. Das ist dann die sogenannte azelluläre Methode, also wo wir nicht mehr auf Zellbasis die Produkte herstellen, sondern zum Beispiel Milchprotein im Fermenter herstellen können. Und wir haben dann auch wiederum die Produkte, die wir heute kennen, die wir zukünftig dann aus dem Labor herstellen können.
Okay, also auf alle Fälle eine höchst interessante Geschichte, was sich da in den nächsten Jahren noch tun wird. Und Manon, bis dahin müssen wir uns, glaube ich, erstmal in den Flieger setzen und irgendwo probieren. Vielleicht kriegen wir das ja als Spesenkosten durch. Wir probieren es einfach mal.
So sieht's aus. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir sehr genau beobachten sollten. Und ich glaube auch, das wird in Zukunft auch immer mehr werden. Ich fand es wahnsinnig spannend, wie das eigentlich überhaupt hergestellt wird in dem Bioreaktor, dass da eine Nährstofflösung hinzugefügt wird. Und ich kann es mir bildlich, optisch im Moment noch gar nicht so richtig vorstellen. Das wäre vielleicht auch ein Punkt für die Öffentlichkeitsarbeit derer, die daran forschen, dass man das vielleicht auch noch bildlicher darstellt, um dann eben auch die Skepsis und die Angst der Verbraucherinnen und Verbraucher zu nehmen. Und auch wenn ich jetzt so an die klassische Landwirtschaft denke, da ist einiges im Umbruch und wir sollten alle wachsam sein und schauen, dass wir da den Anschluss nicht verpassen.
Also das, was ich sehe, ist, dass wir gerade in Deutschland relativ zurückhaltend sind, was diese neue Technologie betrifft. Und für mich bedeutet das die Gefahr, dass wir hier eventuell den nächsten Zug verpassen und damit wieder vor der Situation stehen, dass wir hier wirklich Gefahr laufen, unsere aktuelle Position in der Agrar- und Ernährungsindustrie auf globaler Ebene zu verspielen. Und damit das eben nicht passiert, glaube ich, ist es schon allein aus Risikoüberlegungen notwendig, dass wir uns hier deutlich mehr mit diesen neuen Technologien auseinandersetzen und zuschauen, dass wir uns mit diesen neuen Produkten auseinandersetzen und schauen, wie wir sie denn nutzen können, um unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig global zu steigern, das heißt von diesen neuen Technologien zu profitieren. Das, was ich sehe in Deutschland, ist, wir diskutieren das vielfach immer aus einer Risikoperspektive. Immer, was heißt das denn für einzelne Akteure? Wie werden sie möglicherweise drunter leiden? Es wird dazu kommen, dass wir hier eine Reihe von Herausforderungen zu meistern haben. Alles richtig. Aber wir können genauso gut darüber reden, welche Chancen denn damit verbunden sind. Und man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt das Phänomen von Höfesterben nicht erst seit gestern. Die Situation für Landwirte und Landwirte, die ist heute nicht wirklich gut. Und wenn wir jetzt in der Tat in der Lage sind, das clever zu nutzen, ich glaube, dann können wir auch hier Vorteile für die aktuellen Akteure der Industrie mit rausziehen.
Dann sage ich vielen lieben Dank. Wir sagen vielen lieben Dank. Und Manon, wir haben ja heute, wie gesagt, einiges mitgenommen. Wir sind jetzt damit erstmal beschäftigt, unsere Spesenabrechnungen hinzubekommen für den Flug nach Singapur. Und in diesem Sinne sage ich dann erstmal bis in den nächsten Monat, Manon. Wir hören uns dann wieder und haben da ein neues spannendes Thema.
Das Thema ist die Zukunft der Lebensmittelbranche generell. Wir sprechen mit einem Zukunfts- und Trendforscher, mit dem Herrn Sven Gabojanski. Und ich denke, das Thema kultivierte Fleisch wird da auch noch mal eine Rolle spielen, aber er hat noch ganz andere Visionen davon, wie sich die Lebensmittelbranche in Zukunft weiterentwickelt.
Alles klar. Dann wir hören uns wieder kommenden Monat, dann schon Ende Februar. Und wir sagen jetzt erstmal für heute Dankeschön fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.